So, also mein Thema ist Passion und Passer oder Passer und Passion. Hat viele Gründe, weil beides mit P anfängt und Stefan auch mit PH geschrieben wird, was ich gerade merkt, aber ich mir zumindest. Und weil wir jetzt Passion haben und Passer bald ist. Und weil das viel enger zusammengehört, als wir das, glaube ich, wissen und denken. Und weil wir eins ohne das andere gar nicht verstehen können, denke ich. Und vielleicht merkt er hinterher, dass er dann sehr viel mehr versteht als bisher. Passion meint die Leidenszeit von Jesus. Und Passa, damit können wir erstmal nicht viel anfangen, weil es nicht unser Thema ist. Wir sind keine Juden, also feiern wir es nicht. Es betrifft uns nicht, es betrifft die Vergangenheit der Juden, nicht unsere. Wir waren nicht in Ägypten oder müssen da was feiern, irgendeinen Auszug aus Ägypten oder solche Geschichten. Aber das andere ist, wir können meiner Meinung nach auch mit der Passion, mit dem Leiden und Sterben von Jesus nichts anfangen, wenn wir das, was zu Passa passiert ist und auch das Passafest nicht verstehen. Weil das, was zu Passa gefeiert wird, etwas vorbereitet hat oder da schon ganz viel angelegt ist, was sich in der Passion dann erfüllt hat oder was Jesus erfüllt hat. Und ich sage, ein Passafest ohne Jesus bleibt unerfüllt, es bleibt irgendwo leer. Und die Passion ohne das Passafest bleibt unverständlich. Und auch vieles, was wir so im Neuen Testament lesen, bleibt unverständlich, wenn wir nicht verinnerlicht haben, worum es zu Passa eigentlich geht. Das fängt an mit Johannes dem Täufer. Der trat auf und kündigt Jesus an. Und hätte das verschieden machen können, hätte sagen können, der Messias kommt bald, hätte jeder verstanden. Hätte sagen können, der Sohn Gottes wird sich zeigen, hätte auch jeder verstanden. Er hätte auch sagen können, der Menschensohn kommt. Das verstanden von Daniel her auch alle Juden. Aber er sagt, als er kommt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder die Sünde der Welt wegnimmt. Und das verstehen Juden sofort, weil sie Passa feiern und Passa verstehen. Auch die Heidenchristen damals haben das verstanden. Das wissen wir zum Beispiel aus dem ersten Korintherbrief. Korinth war Riesenhafenstadt, Griechenland. Dort lebten also sicher auch ein paar Juden, aber die Mehrzahl waren dort nicht-jüdische Christen. Riesengemeinde. Und an die schreibt Paulus mal: Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. So ein Satz an Griechen, das konnten die nur verstehen, wenn sie Passa verstanden hatten. Ansonsten bleiben das alles böhmische Dörfer. Doch das Abendmahl bleibt ohne das Passafest unverständlich, weil es ein verkürztes Passamahl ist und zugleich ein erweitertes Passamahl. Passa in der Bibel. Ich denke, ihr wisst noch, es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Es erinnert an den Beginn des Weges von Israel aus der Sklaverei in die Freiheit. Es ist für die Juden bis heute das Fest der Erlösung. Sie feiern ihre Erlösung. In der Bibel steht das im 2. Mose 12. Da wird das geschildert, was da passiert ist. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, ich hoffe, ihr wisst das noch. Israel war versklavt in Ägypten, durften Häuser bauen, von früh bis abends, 7 Tage der Woche, unter härtesten Bedingungen. Und sie sehnten sich danach, dass Gott endlich sein Wort erfüllt und sie wieder befreit und nach Kanaan bringt, was lange nicht geschah, 400 Jahre lang nicht. Dann schickt Gott den Mose, der tritt auf, tritt vor den Pharao, vor den Herrscher Ägyptens und fordert, lass mein Volk ziehen. Der sagt, so dumm kann ich gar nicht sein, dass ich meine Arbeitskräfte hier loslasse. Und dann kündigt Mose Katastrophen an. Eine nach der anderen. Wasser zu Blut, Frösche, Mücken, Pestbeulen, was weiß ich was alles, Hagel und so weiter. 10 Plagen. Es nützt alles am Ende nichts. Und dann kommt die letzte Plage, das letzte Gericht. Und der Kern ist, die Israeliten mussten ein fehlerloses, einjähriges, männliches Lamm auswählen, absondern. Das entspricht vom Alter her übrigens einem erwachsenen jungen Mann. Ähnlichkeiten mit Jesus sind nicht zufällig, sondern göttlich beabsichtigt. Dieses Lamm wurde erst eine Weile isoliert, dass es wirklich keinen Fehler hatte. Es durfte nichts irgendwo dran sein, durfte nicht hinken, kein blaues Auge oder irgendwas. Das musste also genau beobachtet werden. Dann wurde es geschlachtet und auch gegessen, Feuer gebraten. Aber das war gar nicht das Wichtigste, sondern von seinem Blut musste mit einem Hyssopzweig etwas an die Tür gestrichen werden. Und zwar an den linken und an den rechten Türpfosten und oben drüber. Also Hyssopzweig hier dran, hier oben und hier. Wenn man das so sieht, dann entspricht das einem hebräischen Buchstaben, und zwar dem Tau für T. Und dieses Tau wurde zum Teil auch als Kreuz geschrieben. Also wie übertragen ein Kreuz an der Tür. Auch kein Zufall. Und dort, wo der Gerichtsengel, der dann in dieser Nacht durch ganz Ägypten ging, dieses Blut an der Tür sah, dieses Zeichen von Tau mit Blut, oder ich könnte auch sagen Zeichen des Kreuzes, dort ging er vorüber. Im Englisch Passover, Passover, Passafest. Oder Pesach heißt genau dasselbe, leitet sich von dort her, vorübergehen oder verschonen. Also entweder Passover, vorbeigehen, dann passierte da drin nichts. Oder Pass-through, durchgehen, und dann erwischt es dort drin den erstgeborenen Sohn und der starb. Er ist also durch gewisse Häuser durchgegangen, wo kein Blut an der Tür war. Bei den anderen ist er vorbeigegangen. Die Juden, die jetzt hinter den Türen saßen, wo das Blut dran war, waren keine besseren Menschen unbedingt als Ägypter. Da gab es genauso Schurken und Schufte und edle Menschen wie bei den Ägyptern auch. Das Einzige, was sie geschützt hat, war das Blut eines unschuldigen Lammes an der Tür. Sonst nichts. Und wer das angewandt hatte, dahinter saß, der wurde verschont. Bei dem Rest gab es einen Toten. 2. Mose 12. Und Gott sagt, das sollt ihr feiern. Das wird im 3. Mose beschrieben, 23, wo die ganzen biblischen Feste aufgezählt sind. Und da geht es darum, dass dieses Geschehen, was damals passierte, als Israel dann ausziehen durfte, also nach dieser Katastrophe, als in Ägypten überall die Toten waren, durften die raus, mussten die raus, und zwar sofort. Diese Geschichte wird im Passafest, im Passamahl vergegenwärtigt. Vergegenwärtigt in einer Weise, wie wir es eigentlich nur von Weihnachten her kennen oder vom Krippenspiel. Dann nehmen wir auch diese alte Geschichte und dann stellen wir die dar. Dann spielen wir die in alten oder neuen Fassungen. Ihr kennt das alles, ihr übt das alles, ihr macht das, damit das wieder Gegenwart kommt, damit uns das heute anspricht, damit uns das heute betrifft. Und deshalb wird das ziemlich, wie es in der Bibel steht, ein paar Ausschmückungen vielleicht, gespielt. Ähnlich das Passafest, bloß dass das nicht in der Kirche passiert oder Synagoge, sondern zu Hause in der Familie. Und dieser erste Abend, wie bei uns Heiligabend, ist der schönste Abend des ganzen Jahres für den Juden oder für die jüdische Familie. Die ganze Familie ist zusammen. Im Judentum ist es übrigens so, dass die geistliche Verantwortung bei den Familienvätern liegt, nicht bei den Priestern im Tempel oder irgendwas, ja? Und eigentlich ist es auch im Christentum so, die Familien sind zuständig, die Väter zuerst. Dass wir das in die Kirche delegieren oder Gemeinschaft, ist nicht im Sinne des Erfinders. Das darf es ergänzen, ist auch notwendig, nichts dagegen zu sagen, aber der Schwerpunkt liegt in der Bibel immer in der Familie. Der Hausvater hat die Verantwortung, der ist sozusagen Hauspriester. Und die Väter stehen ihrer Familie vor. Und sie feiern den Sederabend, so nennt sich das. Seder heißt Ordnung auf Deutsch. Also ihr kennt dieses Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Welt würde da im Hebräischen Seder stehen. Griechisch steht da Kosmos. Und auch Kosmos heißt eigentlich Ordnung. Dieses Wort Seder oder auch Kosmos kommt von Ordnung her und die Welt kommt von Ordnung her. Schöpfung heißt ja, zu einem großen Teil, Gott hat die Dinge geordnet. Ja? Also erst war nichts, aus dem Nichts alles geschaffen, aber dann, wenn ihr den Schöpfungsbericht lest, dann wird sortiert. Licht und Dunkel und Festland und Meer und den Pflanzen und Tieren, alles wird immer weiter differenziert, das heißt immer mehr geordnet, sodass am Ende eine wunderbare Ordnung entsteht. Im ganz Kleinen, vom Atom bis zum Weltall. Das ist alles in Ordnung. Seder. Also Schöpfung, Gott hat alles geordnet. Jetzt gibt es diese Passa-Ordnung, Sederabend. Auch da ist alles ganz genau geordnet. Man kann sagen, aus menschlicher Tradition, das ist im Laufe von Hunderten von Jahren so gewachsen, zusammengestellt worden. Aber wenn man das ansieht, dann sieht man oder kann man erkennen eine ganz beeindruckende göttliche Ordnung. Dieser Abend dauert 4 bis 5 Stunden. Man nimmt sich wirklich Zeit. Dort ist kein Mensch auf der Straße, alle sind in den Häusern und wer fremd ist, wird eingeladen, der kann irgendwo noch mit dazukommen, dass wirklich keiner draußen bleibt, alle feiern. Was feiern sie? Sagt es schon, dass ein unschuldiges, fehlerloses, junges, männliches Lamm, ein Widder, stellvertretend gestorben ist, damit die Israeliten nicht sterben müssen, sondern dass sie erlöst wurden, befreit wurden aus der Sklaverei. Und sie feiern das Fest nach der Ordnung, das ist die Haggadah, die Ordnung des Passafestes, ein Heft, was etwa 70 Seiten stark ist. Das wurde zur Zeit von Jesus begonnen, das war eine lange mündliche Tradition, dann hat man das angefangen aufzuschreiben unter Hillel, Shammai, das waren zwei berühmte Lehrer zur Zeit von Jesus, die haben das dann mal zusammengefasst und dann noch ist das ein bisschen weitergeführt worden und ist jetzt seit vielen hundert Jahren unverändert. Es sind oft sehr kostbare Bücher. Ich gebe euch mal zwei rum, manche kennen sie schon. Ich muss von hinten anfangen zu blättern, in Hebräisch geht von hinten los und dann nach vorn. Das ist eine, die ist hebräisch-deutsch, also da kann man auch was erkennen oder verstehen. Und die ist etwas kostbarer, die ist hebräisch und englisch. Da sind viele Bilder auch drin, ausgeschmückt wie ein Bilderbuch, die ganze Mose-Geschichte und die Plagen und der Durchzug und was da so ist. Wie gesagt, das wird ja alles vergegenwärtigt. Könnt ihr mal rumgehen lassen. Der Tisch ist festlich gedeckt, viel festlicher als hier. Ich habe jetzt auch kaum was mitgebracht. Man hätte das mit viel mehr Aufwand jetzt vorbereiten können, habe ich nicht geschafft. Es stehen auf dem Tisch verteilt einige Schüsseln mit Salzwasser. Wer schon mal Tränen geleckt hat, weiß, dass die salzig sind. Genau das symbolisiert das. Dieses Salzwasser erinnert an die Tränen, die die israelitischen Sklaven in Ägypten vergossen haben. Und daran wurden zum Beispiel Kräuter, Bitterkräuter, Petersilie, sowas eingetaucht und dann gegessen. Und wir finden das zum Beispiel in Matthäus 26, da geht es um den Verräter, wer das ist, alle rätseln und Jesus sagt, der mit mir zusammen in die Schüssel eintaucht. Und das waren die Kräuter. Man hat die Kräuter genommen, die Schüssel eingetaucht und dann gegessen. Das hat Judas gleichzeitig mit Jesus getan. Und dann gibt es den Sederteller, da habe ich auch mal einen mitgebracht. Sieht so aus oder anders, das sind so 6 Vertiefungen drin, wo dann drin steht, was da rein muss. Das heißt Pesach, also Passa, und dann sind hier so die Bezeichnungen. Da ist zum Beispiel Charoset drin, das ist das sogenannte Lehmartige, das ist so eine Mixtur aus Äpfeln und Datteln und Nüssen und Zimt und Wein. Erinnert an den Mörtel, der so zwischen die Ziegel musste, ja, ans Häuser bauen. Dann die schon erwähnten Bitterkräuter oder Petersilie, Karpas, die erinnern an den Hyssop, mit dem das Blut an die Tür gestrichen wurde. Dann Meerrettich, Chaseret, das treibt die Tränen in die Augen, wenn man ordentlich davon isst. Und das ist Absicht, das erinnert an die Zeit in Ägypten, das müssen sie essen, damit ihnen nochmal die Tränen kommen. Wie gesagt, Vergegenwärtigung. Und in Johannes 13 steht, dass Jesus Brot nimmt, es in den Meerrettich taucht und dann Judas davon gibt. Und so kennzeichnet er ihn zum zweiten Mal als Verräter. Ihm kommen die Tränen in die Augen und er verlässt die Feier, nimmt also nicht an der ganzen Feier dann teil. Das vierte sind Bitterkräuter, Meerrettich mit Zwiebel und anderes, Maror, bewirken ebenfalls Weinen. Aber jetzt weinen die Juden nicht über die Vergangenheit, sondern über ihren gegenwärtigen Zustand, denn sie sind immer noch nicht erlöst. Es sind immer noch nicht alle Juden in ihrem Land. Der Messias ist immer noch nicht da. Dann als fünftes ein hart gekochtes Ei, Pizza. Das ist ein Symbol für ein besonderes Passeropfer, das damals im Tempel dargebracht wurde, und zwar am nächsten Morgen nach dem Sederabend, und davon durften nur die Priester essen. Dieses Ei kam erst nach der Zerstörung des Tempels in Mode, dass man es als symbolische Speise jemand dazugetan hat. Solange der Tempel stand, war das im Tempel, und jetzt erinnert sich jede Familie daran, dass wir Tempel hatten und dass da dieses besondere Opfer nochmal gebracht wurde. Und das sechste ist ein Lammknochen, Srua. Und der erinnert an das erste Passeropfer, also an dieses Passalamm in Ägypten, dieses unschuldige Lamm. Wichtig war, dass der Knochen nicht gebrochen wurde. Das ist vor Ordnung schon im 2. Mose 12, darf diesem Lamm kein Knochen gebrochen werden, wenn ihr es schlachtet oder wenn ihr es ausnehmt und auseinander macht und so weiter. Kein Knochen darf gebrochen werden. Und wenn ihr im Johannesevangelium mal lest, wo Jesus gekreuzigt worden ist und dann war der Festtag, da störten die, wenn die dann noch hängen. Und da sind die Soldaten dann zu den Gekreuzigten gekommen. Es waren ja drei und haben denen die Beine brechen wollen. Dann sackten die runter und sterben schneller. Können sich nicht mehr aufstützen. Und dann steht, als sie zu Jesus kamen, war er überraschenderweise schon tot und haben ihm die Beine nicht gebrochen. Es ist auch ein Schenkelknochen, der hier liegt. Und dann sagt Johannes, das ist damit erfüllt würde, es soll ihm kein Knochen gebrochen werden. Das Ei und dieser Knochen symbolisieren beide das Passaopfer, aber in verschiedener Weise. Jesus hat am Sederabend das Abendmahl eingesetzt, wo es um die Passalämmer ging, zunächst mal die in Ägypten gegessen wurden, in den Häusern. Und in biblischen Zeiten, auch zur Zeit von Jesus nach, hat man dort Lamm gegessen. Und das wird symbolisiert durch den Lammknochen. Und dann am ersten Morgen danach wurde ein spezielles Opfer im Tempel dargebracht, sagte ich schon um 9, davon durften nur die Priester essen. Und genau um diese Zeit wurde Jesus, das Passalamm, gekreuzigt. Genau in diesem Augenblick, als im Tempel die Passalämmer starben. Es gab also zwei Passaopfer damals, eins für die Familien im Haus, dort das Abendmahl, dann eins für die Priester im Tempel, und genau da starb Jesus. Manche denken, die Evangelisten sind sich nicht einig, wann nur Abendmahl ist und wann nur Passalamm war. Und die einen sagen, Johannes wusste nichts von den anderen drei, die drei nichts von Johannes, sollten sich mal einigen. Nee, die waren sich einig, bloß wir wissen nicht, wie Passa gefeiert wird. Und dadurch denken wir, es sind Widersprüche. Es passte ganz genau und in doppelter Weise hat Jesus das erfüllt. Im Abendmahl vorweggenommen, Passamahl, und dann als er starb, genau in dem Augenblick, als im Tempel die Passalämmer geschlachtet wurden. Die bekanntesten Bestandteile des Passafestes sind nur die drei Scheiben Matzen, also ungesäuertes Brot, Brot des Elends, Das hatte Gott befohlen, dass sie ungesäuertes Brot backen sollen in dieser Nacht. Das heißt, da ist kein Sauerteig drin, keine Zeit, dass der Teig erst noch arbeitet, hochgeht, gärt, weil das ganz schnell rausgehen würde. Die haben den Teig dann einfach in die Rucksäcke noch gepackt und dann mitgenommen. Die Sonne hat ihn gebraten wahrscheinlich oder zu Brot gemacht. Die sind also flach, die müssen auch flach sein, die gehen nicht auf, weil kein Sauerteig drin ist, nur Wasser und Mehl. Und das sind hier Matzen koscher für Passa. Habe ich aus einem Israel-Laden gekauft. Und die müssen folgende Merkmale haben im Judentum bis heute. Nur dann dürfen sie zu Passa gegessen werden. Erstens ohne Sauerteig gebacken, sagte ich schon. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild für Sünde, für Gärung, für Verderben. Der Leib von Jesus war ohne Sünde, das wissen wir. Dann müssen die Streifen haben. Ihr kennt hier auf beiden Seiten diese Streifen. Der Leib von Jesus trug auch Streifen, nämlich die Striemen durch die Geißelung. Das waren solche Streifen dann. Und Jesaja 53 schreibt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und dann muss die Matze Löcher aufweisen. Es sind lauter Löcher drin. Das ist auch Vorschrift. Der Leib von Jesus wurde durchbohrt, in zweierlei Weise, einmal Hände und Füße durch die Nägel und dann noch durch den Speer des Soldaten, der gucken wollte, ob er wirklich tot ist. Und beim Propheten Sacharja steht eine der für mich erstaunlichsten Prophetien, das sagt Gott voraus, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, und werden bitterlich um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Es ist der Zeitpunkt, wo das Volk Israel Jesus als Messias erkennen wird und wo sie realisieren werden, er war schon mal da und wir haben ihn durchbohren lassen, gekreuzigt. Diese Prophetie ist sehr beeindruckend, auch weil Gott sagt, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Also als ob sie Gott selber durchbohrt haben, geht eigentlich gar nicht. Und dann wechselt es auch, werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, den Erstgeborenen. Das spricht also, ja, es zeigt eigentlich, dass Jesus Gott ist, werden mich ansehen und dann, dass Jesus doch nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch, also um ihn die andere Person. Ja, dieses Geheimnis, Jesus Gott und Jesus Mensch, ist in dieser Prophetie schon drin. Das kann man gar nicht menschlich erfunden haben, sowas. Auch mit dem Durchbohrtwerden nicht, weil die Juden das gar nicht kannten. Also die Kreuzigung zur damaligen Zeit haben erst später die Römer dann eingeführt und Persern her. Also ohne, dass die Juden das bis heute erklären können und erklären. Es ist bis zum heutigen Tag so, dass diese Matze genau den Leib von Jesus abbildet. Ungesäuert, ohne Sünde, mit Streifen, Strieben und durchbohrt. Also diese Matze symbolisiert, bildet ab den Körper von Jesus. Und diese drei Matzen liegen übereinander. Es gibt da verschiedene volkstümliche Deutungen. Manche sagen, das bedeutet Priester, Leviten und das Volk oder Abraham, Isaak und Jakob. Aber eigentlich ist es, wird es nicht erklärt von den Rabbinern, warum man drei Matzen nehmen muss. Und die mittlere ist die entscheidende. Seit dem 1. Jahrhundert werden diese drei Matzen in eine besondere Tasche gelegt. Habe ich jetzt keine. Und zwar eine Tasche mit drei Fächern. Eine einzige Tasche, die drei Fächer hat, wo diese Matzen reinkommen. Auch dafür gibt es im Judentum keine Erklärung. Sagt keiner, warum das gemacht wird. Aber Juden, die an Jesus glauben, verstehen das sofort. Eine Tasche, drei Fächer, ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und interessant ist, entscheidend ist, was mit der mittleren Matze, die den Sohn symbolisiert, passiert während der Feier. Ich komme da gleich noch drauf. Zur Passafeier gehören außerdem vier Kelche, die während dieser Feier getrunken werden, und ein Sonderkelch, mit dem nichts passiert. Das erste ist der Kelch der Danksagung. Also es wird gleich am Anfang getrunken, werden zwei Kerzen angezündet von der Hausfrau. Dann gibt es diesen Kelch der Danksagung. Gibt ein Fremdwort für Abendmahlsfeier, das heißt Eucharistie, das heißt Danksagungsfeier. Kommt von dort. Danken für die Erlösung. Der zweite Kelch ist der Kelch der Plagen. Er symbolisiert die 10 Plagen. Aber ehe man davon trinkt, müssen aus dem Kelch erstmal 10 Tropfen auf den Tisch geschüttet werden. Und so wie jeder Tropfen auf den Tisch fällt oder zur Erde, werden die Namen der 10 Plagen vorgelesen. Warum? Wein ist in der Bibel ein Symbol für die Freude. Wo man von Wein liest, ist meistens, hat das was mit Freude zu tun. Was in der Bibel verboten ist, ist Schadenfreude. Da kann man ja nicht das Symbol der Freude trinken, dass es den Ägyptern so schlecht ging und dass die 10 Plagen erlitten haben. Deshalb werden zunächst 10 Tropfen vergossen, als Zeichen der Trauer über die Plagen, und nur der Rest dann getrunken als Zeichen der Freude. Der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Bei Passa ging es um körperliche Erlösung, also dass der erstgeborene Sohn nicht sterben muss, dass er gesund bleibt. Und Jesus nimmt dann diesen Kelch der Erlösung und spricht von der geistlichen Erlösung. Das ist das Blut des neuen Bundes. Der vierte Kelch ist der Kelch des Lobes. Er wird gegen Ende des Passamahls getrunken. Das lesen wir auch in der Bibel, nehmen wir meistens gar nicht zur Kenntnis. Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das war, nachdem dieser Kelch getrunken wurde. Und Lobgesang, das hieß damals die Psalmen 113 bis 118. Das dauerte eine Weile, bis die alle durchgesungen waren. Das große Hallel, das große Halleluja sozusagen. Und der Psalm 118 ist ein messianischer Psalm. Ist ganz häufig im Neuen Testament zitiert. Da steht zum Beispiel, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und das hat sich in Jesus erfüllt. Zitiert Jesus selber und wird auch später noch in den Briefen und so zitiert. Und wir haben 2 Verse daraus in der Abendmahlsliturgie aus diesem Psalm. Hosianna an der Höhe, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn ihr da in der Lutherbibel lest, Vers 25 und 26, steht da, Herr, hilf uns doch, gib wohl gelingen. Im Hebräischen steht da Hoshana, das heißt eigentlich befrei uns jetzt, ist aber später zum Jubelruf geworden. Und so haben ja die Leute Jesus empfangen, als er in Jerusalem eingezogen ist. Und das gehört auch zur Passaliturgie. Der fünfte Kelch ist der größte und der schönste und das ist der Kelch Elias, der Kosch Eliyahu. Im Alten Testament ist angekündigt, dass Elia kommen wird, ehe der Tag Gottes kommt, ehe der Messias kommt sozusagen. Dieser Kelch steht auf der Festtafel, meistens auf der Stirnseite von einem leeren Stuhl. Da sitzt keiner. Könnte ja sein, Elia kommt jetzt. Und bevor das Passamahl zu Ende geht, muss eins der Kinder rausgehen, Sohn, und gucken, Straßenecke, ob er vielleicht langkommt, der Elia. Denn nach jüdischer Tradition muss er zum Passafest kommen und wird zum Passafest geboren. Und wenn er nicht auf der Straße zu sehen ist, bedeutet das, der Messias kommt noch nicht. Und dann sagt man, nächstes Jahr in Jerusalem. Warum? Vielleicht kommt der Messias dann nach Jerusalem. Ja, er wird kommen und er wird das Friedensreich aufrichten, das messianische Friedensreich. Jesus sagt, während der Passafeier, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also auch diese endgültige Erfüllung, dass der letzte Kelch getrunken wird und alles, was dann kommt, warten Juden und Christen bis zum heutigen Tag gemeinsam. Und dann schließt die Feier mit einem merkwürdigen Liedchen ab, das in Aramäisch gesungen wird. Und dieses Lied handelt von einem Lamm, das zuerst getötet wird und am Ende den Tod tötet. Ein Lamm, das getötet wird und am Ende den Tod tötet. Das singen die Juden bis zum heutigen Tag. Es ist ein prophetisches Lied, das sich in Jesus längst erfüllt hat, ohne dass das die singen, wissen oder anerkennen. Ich darf zwei Dinge besonders hinweisen. Der Höhepunkt der ganzen Passaliturgie oder des Sederabends ist Folgendes, was auch in den rabbinischen Schriften nicht erklärt wird. Aber messianische Juden verstehen es sofort und wir müssten es auch verstehen. In diesen drei Matzen wird die mittlere rausgezogen, das Aphikoman. Also nicht die erste oder die letzte, nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern die mittlere, Jesus. Diese Matze wird gebrochen. Das knackt so richtig. Dieses Brechen bedeutet Tod. Und die abgebrochene Hälfte wird in ein Leinentuch gewickelt. Das muss weiß sein, darf nicht bestickt sein, keine Synthetik, keine Wolle. So wie der Leib von Jesus, als er vom Kreuz genommen wurde, in ein Leinentuch gewickelt wurde. Und dann wird dieses Teil der Matze irgendwo im Haus versteckt. Der Vater geht raus und versteckt es. Die Matze wird versteckt, so wie der Leib von Jesus in dem Felsengrab begraben wurde, damit weg war, versteckt war. Ja. Und dann, viele Seiten später, in der Haggadah, werden die Kinder des Hauses aufgefordert, diese Matze zu suchen. Und zwar an der Stelle, wo es um den dritten Kelch geht, den Kelch der Erlösung. Kann mir jemand suchen, wiederfinden und herbringen? Ja? Wunderbar. Die versteckte Matze ist wieder da, gefunden. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden und wieder da. Dritter Kelch, Symbol dritter Tag. Und wer diese halbe Matze gefunden hat, eingewickelt in Leinen, der bekommt vom Hausvater ein Versprechen. Der hat einen Wunsch frei und der Vater muss ihm versprechen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und diesen Wunsch muss er spätestens nach 50 Tagen erfüllen. Das ist der Tag der Auszahlung. Und deshalb gehängen Passa und Shavuot, das Pfingstfest, ganz eng zusammen. Pfingsten heißt 50. Das ist im Grunde genommen ein Fest. Und dazwischen gibt es die sogenannte Omer-Zählung. Da gibt es einen speziellen Kalender, wie so ein Bandmaß, manche kennen es von der Armee. 50 Tage. Und jeden Tag wird der Schieber einen Tag weiter gerückt, bis endlich die 50 kommt. Weil dann gibt's was. Und dieser Kalender erinnert den Vater, pass auf, der 50. Tag nähert sich, am 50. Tag musst du dein Versprechen einlösen. Warum warteten die Jünger nach dem Passafest auf Pfingsten, auf dem 50. Tag? Sie warteten auf das, was Jesus versprochen hatte. Als Hausvater, als der das Passamahl mit ihnen gehalten hat. Sie waren Juden. Die lebten in diesen Ordnungen. Und sie wussten, Jesus hatte zum Abschied während der Passamahlsfeier den Heiligen Geist versprochen. Ich werde euch vom Vater einen anderen Beistand senden. Bisher war ich euer Beistand, ich gehe zum Vater. Ihr werdet einen anderen Beistand bekommen, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist. Und klar war, Bis spätestens nach 50 Tagen muss Gott das einlösen. Deshalb waren sie zu Pfingsten zusammen und erwarteten, dass der Geist kam. Und er kam auch. Wie gesagt, diese versteckte Matze wird gesucht, schließlich gefunden, aus dem Versteck wiedergebracht. Und in der Passaliturgie ist man inzwischen an die Stelle gekommen, wo es um den dritten Kelch geht, den Kelch der Erlösung, dritter Kelch, dritter Tag nach der Kreuzigung. Die Matze wird aus dem Leintuch ausgewickelt, sie wird wieder sichtbar, so wie Jesus nach seiner Auferstehung wieder aus dem Leintuch herauskam und sichtbar wurde. Und dann wird diese Matze in kleine Stückchen gebrochen und verteilt. Und jeder kann sich dann was nehmen. Das gehört beim Passamahl bis heute so dazu. Und ihr könnt ihr mal nehmen. Ich habe jetzt nicht hier abgezählt. Jeden, der am Tisch sitzt, wird so ein Stück von der Matze gegeben. Und so hat Jesus den Jüngern davon gegeben. Das ist das Zentrum der Passaliturgie. Und keiner der Rabbiner erklärt das, warum das gemacht wird. Das ist ungewöhnlich, weil die sonst alles erklären. Vielleicht manchmal drei Erklärungen haben, aber hier schweigen sie. Aber Jesus erklärt. Er gibt die Deutung. Er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und mit diesen Worten teilt es aus. Johannes 6 sagte, ihr müsst von meinem Fleisch essen und von meinem Blut trinken, um ewiges Leben zu haben. Und so trinken die Jünger anschließend aus dem Kelch der Erlösung, der dann auch rumgereicht wird. Und Jesus fügt nur die Worte dazu, das ist das Blut des neuen Bundes für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Es tut zu meinem Gedächtnis. Alles andere hält er ganz genauso, wie jeder Jude es bis heute hält. Jesus hatte sich gesehnt, dieses Passamahl mit den Jüngern zu halten, weil es das Passamahl der Erfüllung ist. Jesus erfüllt das, was diese ganzen Ordnungen schon immer abbilden. Und auch dieses Geschehen in Ägypten schon abbildet. Und er sagt deshalb, das tut zu meinem Gedächtnis. Das wichtigste Wort bei der Passafeier ist das Wort Gedächtnis. Erinnere dich. Es ist ein Gedächtnismahl. Sie denken an das, was in Ägypten passiert ist. Sie denken an ihre Erlösung. Wir sind von Gott befreite Leute. Die ganze Passafeier ist eine Feier der Erinnerung. Die Juden erinnern sich an ihre Erlösung aus Ägypten. Und jetzt sagt Jesus, erinnert euch an meinen Leib und mein Blut. Tut das zu meinem Gedächtnis. Einige Punkte, wie Jesus dieses Passafest erfüllt hat, nochmal zusammengefasst. Ein erster Punkt ist, das Lamm musste auserwählt werden. Das erste Mal, wo in der Bibel überhaupt ein Lamm direkt auserwählt wird, wisst ihr, wo das steht? Im 1. Mose 22, da geht Abraham mit seinem Sohn Isaak auf den Berg Moria. Und dem Isaak fällt in der Zeit auf, irgendwas fehlt hier, wenn wir opfern wollen. Wo ist das Opfertier? Und Abraham sagt, Gott wird sich ein Lamm erwählen. Ist am Ende auch so passiert. Wobei vorher Isaak beinahe gestorben wäre. Der Sohn Gottes stirbt dann wirklich. Das ist von Gott auserwählte Lamm. Ja. Aber symbolisch war dann dort das, der Witter, der sich verfangen hatte und den Gott zeigt, den nimm jetzt. Gott wird sich ein Lamm erwählen. Ein zweiter Punkt, das Lamm musste absolut fehlerlos sein, hatte ich schon erklärt. Die Bibel sagt, Christus war absolut ohne Sünde. Niemand konnte ihm eine Sünde nachweisen. Und Petrus schreibt, wir sind erkauft mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Da muss genau wieder passen. Das Lamm musste geprüft werden, es musste vom 10. bis zum 14. Nisan, im ersten Monat im Jahr, musste es eingeschlossen werden und genau geguckt, dass da ja nichts auftritt an Krankheiten oder so. Auch das Leben von Jesus war so eine Probezeit. Er wurde getestet, ob er wirklich Gott vollkommen gehorsam war. Wir können an die Versuchungsgeschichte denken, aber auch sonst. Er lernte Gehorsam, sagt die Bibel. Dann musste das Lamm stellvertretend sterben, so wie Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Aber das alleine nützt noch nichts. Sondern das Blut musste angewendet werden. An die Türpfosten gestrichen oder gesprengt mit dem Hysop. Nur das angewendete Blut schützte vor dem Tod. Das Schlachten hatte noch keine Wirkung. Außer dass man essen konnte. Und genauso ist es mit dem gekreuzigten Jesus. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt und dass er am Kreuz starb, rettet die Welt nicht. Die Welt ist deswegen nicht gerettet. Gerettet sind allein die, die das in Anspruch nehmen, die das anwenden, das, was Jesus getan hat. Also wir müssen das, was Jesus getan hat, im Glauben anwenden, uns aneignen. Und dann werden sozusagen wir oder unsere Herzen mit diesem Blut besprengt und dann sind wir gerettet. Genau das schreibt Petrus, 1. Petrus 1, 2, versteht man auch nur vom Passer her. Gott hat uns ausersehen zur Besprengung mit dem Blut Christi. Dass dieses Blut Christi für uns zählt, weil wir es im Glauben angewandt haben. Also es sind nicht automatisch alle Menschen gerettet, bloß weil Jesus am Kreuz gestorben ist, so wie damals nicht alle in Ägypten gerettet wurden, bloß weil die Lämmer geschlachtet wurden, sondern die sind gerettet, die es anwenden im Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus schreibt, wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. 1. Korinther 5. In der Passion von Jesus erfüllte sich das Passageschehen und das Passafest. Und von daher sagt die Bibel immer wieder, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Er wurde begraben und ist am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden. Dritten Tag. Fragt man sich, wo steht das in den Schriften? Wir lesen nur Lukas 24, dass Jesus das seinen Leuten erklärt hat, dass er leiden musste und dass er auferstehen musste und dass das alles in der Schrift steht. Er hat es den Emmaus-Leuten erklärt und zum Schluss nochmal allen von Mosebüchern her und Psalmen und Propheten. Er hat sicher Jesaja 53 da zitiert, ist klar. Aber eben auch das, was die Bibel über Passa berichtet, das ist alles eigentlich über Jesus. Es hat sich alles dort erfüllt. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich möchte noch was sagen zum Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest beginnt am Tag nach dem Passa. Beide Feste gehen ineinander über und hängen so eng zusammen, dass sie oft gar nicht voneinander unterschieden werden. Neues Testament sagt einfach am Fest der ungesäuerten Brote Passa. Es war nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Matthäus 26, Lukas 22. Das wisst ihr vielleicht, dort wo das Passalamm gegessen wird oder Passa gefeiert wird, muss jede Spur von Sauerteig zunächst aus dem Haus rausgeschafft werden. Das bedeutet, vor dem Passafest ist gründlicher Frühjahrsputz angesagt. Die Wohnungen werden buchstäblich auf den Kopf gestellt, damit nicht irgendwo auch nur ein Krümel liegt von normalem Brot. Also man klopft die Matratzen aus, falls jemand im Bett was gegessen hat. Sie haben die Bücher entstaubt, falls jemand beim Lesen dort was hat fallen lassen. Alle Schränke werden gereinigt. Alles Geschirr wird aufgewaschen oder sogar abgekocht. Kinderspielzeug wird sauber gemacht. Wirklich alles, das ganze Haus wird ausgefegt. Dazu gehört dann nochmal eine besondere Zeremonie. Der Hausvater lässt irgendwo ein paar Krümel Sauerteig fallen. Dann gibt es so einen Federkiel, einen Holzlöffel. Da wird es dann drauf gekehrt, nach draußen geschafft und dann wird es verbrannt, dieser Sauerteig mit den Holzlöffeln. So, jetzt ist aller Sauerteig draußen. Das sieht man dann in Israel, weil überall die Feuer brennen. Und so ist es gut, wenn auch wir in unserem Leben zumindest einmal gründlich Inventur machen und den alten Sauerteig ausfegen, wie Paulus sagt. Das heißt, dass wir uns von aller Sünde trennen, die sich angesammelt hat. Ich sage nochmal Stichwort Generalbeichte. Ich halte viel davon, wenn man wenigstens einmal im Leben sich mal ganz gründlich Zeit nimmt, vielleicht so einen Beichtspiegel durchgeht und sagt, was hat sich da alles angesammelt und ich bringe das mal unter das Kreuz und bekenne das vor einem Menschen. Ich denke nicht, wenn man so ein 2-Minuten-Gebet irgendwo mal unter dem Kreuz gesprochen hat, Jesus, dir gehört mein Leben, Amen, dass dann alles schon sofort geklärt ist, sondern ich denke, dass gut ist, so eine gründliche Reinigung mal vorzunehmen. Und dann auch dabei zu bleiben, wenn sich wieder was ansammelt. Beim Fest der ungesäuerten Brote darf dann eine Woche lang nichts mit Sauerteig gegessen werden, nur dieses Matzenbrot. Kann man dann in verschiedenen Varianten probieren, damit es nicht zu langweilig wird, weil es schmeckt nicht viel anders als Wellpappe. Das Passa ist ein eintägiges Fest, aber so wie das Schlachten des Lammes eine einmalige Handlung ist, eine einzelne, das ist also ein Bild für den Tod von Jesus, der einmalig war, eine einzelne Handlung, das muss nicht wiederholt werden, Jesus muss nicht wieder sterben. Und das Fest der ungesäuerten Brote weist dann auf dieses Ergebnis hin vom Tod von Jesus. Und das dauert nun 7 Tage, das heißt eine Woche. Die Zahl 7 ist in der Bibel eine Vollständigkeitszahl, also ein vollständiger Abschnitt. Das heißt, im Grunde genommen, nachdem ich das jetzt angenommen habe, Jesus ist für meine Sünde gestorben, musste für meine Sünde sterben, ich lebe daraus, heißt das nun, ein Leben mit der Sünde kommt für einen Christen nicht mehr in Frage. Das geht nicht. Jedenfalls nicht so, dass man mit der Sünde Frieden schließt und sich damit abfindet, es ist normal, dass ich sündige. Nein, es ist nicht normal. Es kann passieren, es wird immer wieder passieren, weil wir fallen und versagen. Aber dann heißt das sofort wieder bekennen und reinigen und so weiter. Es kann nicht sein, dass ich damit Kompromisse mache und sage, es ist normal, ich lebe halt so und bin halt so und dann mache ich das eben. Ist biblisch nicht denkbar. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild für das Böse, für Verderbtheit, für Verwesung. Das Böse steckt an, das ist ansteckender als Reinheit. Das ist immer, dass der Dreck steckt mehr an als Sauberkeit, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Deswegen muss man immer wieder waschen. Das ist geistlich ganz genauso. Da muss man aufpassen. Jesus sagt zum Beispiel, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Damit meint er ihre verdorbene Lehre, zum Beispiel ihre Gesetzlichkeit. Galater 5, Galaterbrief geht es auch wieder um Gesetzlichkeit. Die wollten es nur ganz genau erfüllen, die Bibel angeblich, und fielen wieder zurück ins Judentum, die Christen, und fielen in eine Gesetzlichkeit. Und damit fielen sie aus der Gnade raus vom Glauben ab. Und Paulus schreibt, ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ihr müsst dort aufpassen, ihr dürft das nicht zulassen. Ihr müsst dort von Anfang an konsequent sein und ihr müsst konsequent bleiben, sonst geht ja verloren, sonst breitet sich das aus. Lehre der Sadduzäer, das war so eine Kultbetonung, da zählte nur das Ritual. Und die Sadduzäer waren sehr im Diesseits gefangen. Sie haben also die Ewigkeiten auf die unsichtbare Welt geleugnet. Etwas, was wir heute oft auch in der Kirche haben. Diesseits wegen Kult und die unsichtbare Welt und Ewigkeit hat man gar nicht im Blick und kennt man gar nicht, leugnet es vielleicht sogar. Oder Jesus sagt, Sauerteig ist die Heuchelei, Lukas 12. Falschheit, Schauspielerei. Hat Jesus immer wieder aufs Schärfste verurteilt. Heuchler ist ein Mensch, der sich bewusst und vorsätzlich verstellt. Damit sind nicht Menschen gemeint, die versagen und dem nicht gerecht werden, was sie eigentlich wollen und sollen. Ja, das ist was anderes. Wir haben unsere Schwächen. Aber wenn ich bewusst so tue, als ob, das ist Heuchelei. Oder Markus 8, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Herodes war nicht koscher als Jude und so weiter. Da kam Weltliches mit rein, rücksichtslos, verging begingen Verbrechen, unmoralischer Lebensstil. Und dann nochmal die Stelle, die ich schon mal zitiert habe, 1. Korinther 5. Was war da los in Korinth? Einer der Christen dort hatte seine eigene Stiefmutter geheiratet oder lebte mit ihr zusammen und hat sich darauf noch, wer weiß was, eingebildet und rühmte sich so seiner christlichen Freiheit. Und Christen ist alles erlaubt. Alles, was ich aus Liebe verkaufen kann, wird heute auch gelehrt in der Kirche. Und Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Wenn er das Kapitel weiterlest, sagt er, entweder der kehrt um und die Dinge sind klar, oder ihr trennt euch von dem und schließt ihn aus der Gemeinde aus. Es kann nicht sein, dass sich so ein Lebensstil in der Gemeinde ausbreitet. Schafft diesen Sauerteig aus. Ihr müsst euch sauber halten. Also worum geht's? Nicht nur, dass wir einmal gerettet sind durch das Blut des Lammes Jesus, der einmal für uns gestorben ist und dem wir uns einmal bekehrt haben. Das ist wunderbar, das sollten wir alle tun. Ist in Ordnung. Aber es kommt darauf an, jetzt entsprechend zu leben. Ohne, dass wir Gemeinschaft mit dem Bösen haben, sondern ständig Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem Reinen, mit Jesus. Und dass wir uns von Jesus, dem Brot des Lebens, ernähren. Also Bibel lesen, auch Abendmahl feiern, es gehört dazu, sagt Jesus, Gebet, Wort. Bibel nennt es auch Heiligung. Und die Bibel sagt, Rettung und Heiligung gehören zusammen. Einmal gerettet, bekehren und so weiter, und dann aber das Leben in der Heiligung, dass Jesus in meinem Leben durchkommt und dass sich das auswirkt, dass ich gerettet bin. Gnade hat in der Bibel immer Wirkung. Wenn sie keine Wirkung hat, ist es keine. Etwas, was Gott schenkt, kann nicht wirkungslos sein, das gibt's nicht. Ich kann es nur verderben und vermasseln und wieder rausfallen. Und die lutherische Kirche hat sehr stark das Kreuz nur betont, also Jesus für uns gestorben, gerechtfertigt. Und die Heiligung ist dann so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Bei Luther noch nicht, aber später. Der Pietismus dann, auch Gemeinschaftsbewegung, hat die Heiligung wieder auf den Tisch gehoben. Hat gesagt, das gehört dazu, es muss Wirkung im Leben des Christen haben. Es ist so. Also Heiligung ist Folge der Errettung. Die Heiligung folgt dem Heil. Deine Rettung oder Bekehrung, die keine Folgen hat, ist am Ende keine. Die nützt am Ende nichts. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird, sagt die Bibel. Niemand. Von daher spricht das Fest der ungesäuerten Brote eben von der Heiligung, von den Folgen, die die Erlösung durch Jesus hat, für uns und haben muss. Passa und Passion. Vielleicht habt ihr gemerkt, wie eng das zusammengehört. Und vielleicht ist es ja klar geworden. Passa und Passion. Eins bedingt das andere, eins nicht ohne das andere. Wir müssen Passa verstehen, um die Passion verstehen zu können. Und den jüdischen älteren Geschwistern fehlt noch, dass sie verstehen, was Jesus für sie getan hat, damit sie ihr Passafest, was sie das erfeiern, auch verstehen. Und eines Tages wird es zusammenkommen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es ganz klar sein, wie es zusammengehört. Aber vielleicht ist es für uns auch schon klar. Soweit erstmal.